Sie lebt in Köln des ausgehenden 14. Jahrhunderts. Sie ist Apothekerin am Alter Markt. Zufällig und eher widerwillig gerät die Romanheldin Adelina Burka immer wieder in Abenteuer und wird in Verbrechen verstrickt. Das sind ganz typische Geschichten, die in Köln im späten Mittelalter vielleicht tatsächlich so passiert sein könnten. Die Schriftstellerin Petra Schier hat Adelina Burka erfunden. Jetzt ist der fünfte Roman in der Reihe um die selbstbewusste Apothekerin erschienen. Verschwörung im Zeughaus, so heißt der Roman. Und Petra Schier, die Autorin, ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Adelina Burka, was ist das für eine Frau? Sie ist eine treue Ehefrau, gute Mutter. Das auch. Stellen Sie uns Ihre Heldin kurz vor.
Ja, Adelina ist Apothekerin am Alter Markt. Sie hat eine eigene Apotheke. Das war damals durchaus in Köln gang und gäbe. Frauen hatten damals in vielen Bereichen das Sagen auch zum Teil. Sie waren auch in Zünften vertreten. Sie hat eine sehr große, bunte Familie. Sie ist verheiratet mit dem städtischen Medikus Niklas Burka. Sie gerät eigentlich immer durch Zufall oder weil ihre Familie irgendwo verwickelt wird in solche Kriminalfälle, in Mordfälle. Oftmals einfach dadurch, dass die Leichen bei ihr auftauchen. Da kann sie eben sich nicht raushalten, denn sie ist eine sehr neugierige Person. Sie hat eine spitze Zunge. Sie ist einfach ja, eine Frau, die sich auch nicht wirklich gerne etwas sagen lässt. Wenn sie merkt, dass ein Unrecht geschieht, vor allen Dingen, wenn jemand in ihrer Familie oder in ihrem Bekanntenkreis betroffen ist, dann geht sie dagegen an.
Ihre Romane um Adelina Burka haben recht eingängige Titel. Tod im Beginenhaus, der erste Roman, dann Mord im Dirnenhaus, Verrat im Zunfthaus, Frevel im Beinhaus und jetzt Verschwörung im Zeughaus. Haben Sie diese Reihe von Anfang an so geplant oder wie sind Sie darauf gekommen?
Nein, das war überhaupt nicht geplant. Also Tod im Beginenhaus, das war auch mein Debütroman überhaupt, der war als Einzelroman geplant. Es war dann einfach so, dass sich der schon in den Vorverkäufen, also in den Vormerkern, so gut dargestellt hat für den Verlag, dass er kaum erschienen war und meine Lektorin gefragt hat, könnten Sie sich vorstellen, da eine Fortsetzung zu schreiben? Und ich war erstmal total platt, weil damit hatte ich nicht gerechnet. Ich hatte gedacht, ja gut, die Geschichte ist auserzählt, es gibt nichts mehr zu sagen und jetzt soll ich eine Fortsetzung schreiben. Dann habe ich ein bisschen überlegt, habe ein bisschen recherchiert und es gab natürlich genau in diesem Zeitraum 1395 bis 1400 sehr viel historische Ereignisse in Köln, die viele Umbrüche auch hervorgebracht haben und da hat sich natürlich wieder irgendwas gefunden und dann habe ich gedacht, na gut, dann mache ich daraus wirklich die Familiengeschichte der Adelina. So kam dann der zweite Band und dann habe ich gesagt, gut, jetzt muss es auch noch einen dritten geben und dann ging es weiter.
Nun aber zu Ihrem neuen Roman Verschwörung im Zeughaus. Können Sie uns einige Zeilen aus dem Beginn, einen kurzen Ausschnitt lesen?
Gerne. Das ist direkt aus dem ersten Kapitel. Heilige Mutter Gottes, was ist denn passiert? Rief Adelina und drängte sich an Ludovic vorbei. Tillmann, warum? Verletzt, röchelte ihr Bruder mit fast tonloser Stimme. Du musst, ich kann nicht. Seine Stimme brach. Er machte taumelnd einen Schritt auf sie zu. Im nächsten Moment ging er in die Knie und fiel besinnungslos zu Boden. »Um Himmels Willen!« Adelina hockte sich neben ihm nieder und tastete zuerst über sein Gesicht und den Hals. An der Schlagader spürte sie seinen flachen Puls. »Ludovic, hilf mir! Wir müssen ihn irgendwo auf ein Bett legen!«
Soweit vielen Dank. Spannend klingt das sehr dramatisch. Was ist passiert? Tillmann ist der Bruder von Adelina. Er wird schwer verletzt. Zugleich wird er aber auch eines Mordes beschuldigt und gesucht.
Das eine hängt irgendwie mit dem anderen zusammen. Und das Ganze hat seinen Ausgang im Zeughaus genommen, denn von dort kommt Tillmann. Er wurde laut seiner Aussage, die er dann irgendwie so zwischen Röcheln und Stöhnen noch machen kann, überfallen. Und gleichzeitig wurde aber wohl, und davon hatte er gar keine Ahnung, der zweite Hauptmann der Kölner Stadtsoldaten, Tillmann ist ein Hauptmann, der zweite Hauptmann wurde ermordet. Und Tillmann wird nun dieses Mordes beschuldigt.
Es ist ein historischer Roman, die historische Handlung steht im Mittelpunkt. Sie haben das weitestgehend frei erfunden. Was sind das für Themen, die im weiteren Verlauf der Handlung in Verschwörung im Zeughaus eine Rolle spielen?
Also es sind ganz verschiedene Dinge, die da eine Rolle spielen. Einmal natürlich diese Verschwörung, die dem Ganzen auch den Titel gegeben hat. Eine Verschwörung, die wohl ausgeht von einem Grafen, den ich mir allerdings ausgedacht habe, und der da eine Zollfreiheitsbestimmung nicht einhält, beziehungsweise sich das Geld da zurückholen will offensichtlich. Es geht aber auch um ganz viele andere Dinge und ich möchte da gar nicht so viel verraten, denn das Ganze spielt auch in Adelinas Privatleben hinein, in ihre Familie und auch in die Familie ihrer Gesellin Mira, Mira von Raderberg, eine niedere Adlige, die eigentlich ins Kloster sollte und dann aber bei ihr in die Lehre gegangen ist. Die Mutter hat da veranlasst, statt das Mädchen ins Kloster zu schicken, lieber eine Ausbildung bei einer Apothekerin. Und nun lebt Mira jetzt schon seit vielen Jahren bei Adelina und es spielt eben auch in Miras Familie hinein und da tun sich so einige Dinge.
Also es gibt verschiedene Handlungsstränge, aber ein Handlungsstrang spielt auch auf eine wahre historische Begebenheit an.
Ja, das ist richtig. Ich habe erst lange wieder recherchiert, weil nach 4 Bänden, der 5. Band, irgendwann gehen einem dann doch die historischen Ereignisse ein bisschen aus. Und es war in Köln zu dieser Zeit, 1403, sehr ruhig. Ungewöhnlicherweise war es ruhig. Und ich habe dann ein bisschen rumgeblättert in der Kölner Stadtchronik und bin dann zufällig auf einen Eintrag gestoßen aus dem Jahr 1405, 1406. Und zwar gab es da eine Zollfreiheitsvereinbarung mit dem Edelbürger Herzog Adolf von Jülichberg-Ravensberg. Dieser Herzog, der hat sich nicht an diese Vereinbarung gehalten. Die Stadt Köln hat ihm deshalb den Krieg erklärt. Das Ganze ging irgendwann ein paar Jahre später mit einem Vergleich aus. Aber ich fand das so interessant, eine Zollfreiheitsvereinbarung, die der Herzog nicht eingehalten hat. Ja, und da hat es bei mir im Kopf schon gerattert. Und dann habe ich überlegt, naja, das passt ja wunderbar. Und ich wollte sowieso schon immer was über Tillmann Greverode, den Hauptmann der Stadtsoldaten, Adelinas Halbbruder, schreiben. Und das passte einfach zusammen.
Das ist Ihre Zeit, das ist die Zeit der Romane um Adelina, das späte Mittelalter. Wie sind Sie denn ursprünglich bei Tod im Beginenhaus darauf gekommen, diese Zeit zu wählen für einen Historienroman?
Also grundsätzlich ist das späte Mittelalter so mein Spezialgebiet, meine Lieblingsepoche, würde ich sagen. Und das liegt einfach daran, dass ich schon seit Ende der 90er Jahre alles aus dieser Zeit verschlungen habe. Nicht nur Romane, sondern auch Sachbücher und natürlich Köln. Köln ist eine geschichtsträchtige Stadt und genau in diesem Zeitraum, wo das Ganze begann, die ersten Adelina-Romane begannen ja 1395, 96. Da war ja hier in Köln unglaublich viel los. Da wurde ja der alte Stadtrat gestürzt. Die Zünfte wollten die Macht im Stadtrat haben und dann kam ja auch die neue Stadtverfassung, trat in Kraft. Der Verbundbrief, der ja dann in einigen Abwandlungen bis zur Französischen Revolution gültig war. Und das ist einfach ein Thema, das man unglaublich gut verarbeiten kann, gerade auch zu Krimis. Denn die alten Adelsgeschlechter wollten natürlich wieder zurück an die Macht und da gab es immer irgendetwas, was man da verwenden konnte, ja.
Das ist ja eine ganz andere Zeit. Wenn Sie diese Romane schreiben, dann müssen Sie ja immer im Hinterkopf haben, dass die Ermittlungsmethoden damals ganz andere waren als heute. Es gab keine Fotos, keine Fahndungsfotos, keine moderne Kriminaltechnik und ähnliches. Was hieß das denn für die Ermittler damals?
Das hieß, wenn eine Spur zu alt wurde und das konnte nach wenigen Tagen schon der Fall sein, dann hatte man fast keine Möglichkeiten mehr, so einen Fall aufzuklären. Man muss aber auch dazu sagen, dass das System ein ganz anderes war. Wir kennen heute den Spruch, wo kein Kläger, da kein Richter, der kommt aus dem Mittelalter. Es war nämlich so, wenn niemand Anklage erhoben hat, weil jemand umgebracht wurde, dann wurde oftmals auch gar nicht erst ermittelt. Natürlich bei hohen Bürgern, wenn ein Ratsherr ermordet wurde oder eben auch ein Hauptmann der Kölner Stadtsoldaten, dann wurde die Obrigkeit wach und hat natürlich von sich aus auch ermittelt. Aber grundsätzlich war es so, dass immer jemand da sein musste, der erstmal Anklage erhob. Und das war nicht immer der Fall, vor allem wenn ein Stadtfremder dann irgendwo ermordet gefunden wurde. Ja, man musste mindestens 2 Zeugen haben, wenn man jemanden überführen wollte oder tatsächlich absolut tragende Beweise. Und Beweise konnte man eben sehr schwer finden. Es war sehr schwierig. Also man musste Zeugen auftreiben oder irgendwo Beweise. Und ja, das ist eben auch das Schwierige immer in diesen Romanen.
Also die Zeugenaussage hatte dann noch einen ganz anderen Stellenwert.
Auf
war
jeden
noch viel
Fall.
Bedeutender. In Ihrem Roman Verschwörung im Zeughaus spielt auch der Kölsche Klüngel eine Rolle. Das ist eigentlich bis heute so geblieben. Da hat sich bis heute über all die Jahrhunderte nichts geändert, was den kölschen Klüngel betrifft.
Das ist richtig, ja. Und das finde ich auch so faszinierend, wenn man die Geschichte über die Jahrhunderte hinweg beobachtet, sich auch mal so die Stadtchronik zu Gemüte führt. Also da muss ich immer wieder schmunzeln. Da wurde erheblich geklüngelt, also auch schon in früheren Jahrhunderten, noch vor dem 14. Jahrhundert. Also es war eigentlich schon immer so.
Zu Ihrem Roman gibt es auch Informationen auf Ihren Internetseiten. Da gibt es zum Beispiel historische Rezepte aus der Zeit. Wie kommen Sie denn darauf oder was hat es damit auf sich?
Das habe ich vor einigen Jahren ins Leben gerufen, weil ich dachte, also da es ja wirklich eine recht umfangreiche Romanreihe ist, dann werde ich einfach mal Adelinas Welt ein bisschen beschreiben. Und es gibt tatsächlich auch eine Adresse www.adelinas-welt.de. Da habe ich nicht nur historische Rezepte aus dem Mittelalter, authentische Rezepte, die zum Teil aber auch ins heutige Kochen ein bisschen umgesetzt wurden, denn manche Dinge machen wir natürlich heute wesentlich einfacher als damals. Wir haben ja ganz andere Gerätschaften, aber viele Rezepte haben auch noch den Originaltext dabei. Ich habe Ausschnitte aus Musikstücken, es sind auch Personenlisten zu den Büchern da zu finden, es sind Stammbäume zu Adelina zu finden und diese ganze Verzweigung, damit man mal sieht, wer da mit wem überhaupt verwandt ist und wer nicht.
Was war ein typisches Rezept aus der Zeit? Was haben Sie gegessen
damals? Gibt es, ja, das kommt drauf an, wer man war. Also wenn man armer Bauer war, dann gab es meistens Hirsebrei oder andere Getreidebreie morgens, mittags und abends. Vielleicht mit ein bisschen Gemüse drin, was so regional oder auch zur Jahreszeit gerade zur Verfügung war. Was ich sehr gerne auf Lesungen mitbringe, was aber nur für Reiche gut war, das ist der Concavelite. Das ist ein Mandelpudding mit Kirschen und Karamellsoße. Den konnten sich wirklich nur die Reichen leisten. Der ist das aber sehr lecker.
Sehr lecker. Also alle Informationen dazu auf, wie war die Internetadresse, adelinaswelt.de?
Adelinaswelt.de mit Bindestrich, ja.
Diese Adresse können Sie auch auf unserer Internetseite domradio.de finden. Dort können Sie dieses Gespräch auch noch einmal nachhören. Bis hierhin vielen Dank, Petra Schier. Die Autorin schreibt unter anderem spannende Historienkrimis. Verschwörung im Zeughaus, so heißt ihr neuer Roman. Erschienen ist das Buch im Rowohlt Verlag als Taschenbuch. Es hat 400 Seiten und kostet 9,99 Euro. Und gleich reden wir über die Autorin Petra Schier, die in der Eifel lebt und arbeitet. Bis hierhin Dankeschön.